König David. Ich liebe diesen König David. Warum? Weil er so gut zu uns passt. Die Bibel sagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und er ist ein Mann, der so sehr versagt hat wie kein anderer. Wir werden uns wahrscheinlich im Laufe dieser Serie uns auch noch diese verschiedenen Baustellen von ihm auch anschauen. Aber wisst ihr, was das Besondere an König David war? Wenn er versagt hat, wusste er, wohin. Er ist immer wieder zu seinem Vater im Himmel gegangen. Er ist immer wieder zu Gott gekommen und gesagt, Gott, ich habe es nicht verdient, in deiner Gegenwart zu sein. Und trotzdem, ich glaube, bei allem, was David so angestellt hat, ist das für mich der Punkt, der ihn genau zu diesem Mann Gottes macht, weil er genau weiß, wenn ich versage, wo gehe ich hin. Und wisst ihr, das ist, glaube ich, das wichtigste Bild, wenn wir diese Serie haben, dass wir für uns mitnehmen dürfen, wir lernen dürfen, wenn wir mal versagen, und keine Angst, wir werden das alle, wir tun es wahrscheinlich jeden Tag, dass wir nicht anfangen wegzulaufen von Jesus, sondern genau dann hinlaufen zu ihm. So, das wäre eigentlich schon die Predigt. Nein. Fangen wir an. Wir haben eine Geschichte heute und ich habe mir lange überlegt, was kann man über diese Geschichte erzählen, die nicht jeder von uns schon 100-mal gehört hat. Deswegen bete ich nochmal ganz zu Beginn, dass Gott unsere Ohren weit macht, aufmacht und unsere Herzen weit, dass dieser eine einzige Satz heute vielleicht fällt, wo du sagst, wow, den habe ich so noch nicht gedacht, den habe ich so noch nicht gehört. Und ich glaube, dass Gott das machen kann. Glaubt ihr das auch? Amen? Amen, komm mal. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Danke, dass wir vor dich kommen dürfen, dass du unsere Herzen jetzt anrühren möchtest. Jesus, ich bete, dass wir weite Ohren haben zum Hören und dass wir erleben dürfen, wie du heute zu uns kommst, zu uns sprichst und einen Unterschied machen möchtest. Amen. Das Thema heute heißt die Waffen eines Champions. Und ich habe mir gedacht, wir steigen einfach direkt in den Text ein. 1. Samuel 17. Wir haben diese Situation, dass sich die Philister und die Israeliten gegenüberstehen und es zu einem Showdown kommt, zu diesem großen Kampf. Und dann heißt es ab Vers 4, da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er war Goliath, der aus Gad stammte. Er war etwa 6 Ellen und eine Spanne groß. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5000 Schekel Bronze wog. Außerdem trug er bronzene Beinschienen und auf dem Rücken einen bronzenen Wurfspieß. Der Schaft seines Speers war so dick wie ein Weberbaum und besaß eine eiserne Spitze, die fast 600 Schekel Eisen wog. Ein Schildträger ging vor ihm her. Ich finde es total faszinierend. Israel steht da, sie haben ein Heer, sich gegenüberstehen. Und dann tritt ein so ein Typ raus, der wahrscheinlich auch damals schon alle überragt hat. Er muss fast 3 Meter groß gewesen sein, laut den biblischen Beschreibungen. Und ich habe heute Morgen nochmal gelesen, man geht davon aus, dass dieser Goliath zwischen 270 und 340 Kilogramm gewogen haben soll. Also wenn so jemand mir gegenüberstehen würde, da hätte ich auch die Hosen voll, ganz ehrlich. Und dann hat er eine Rüstung an, die umgerechnet, ich weiß nicht genau, wer von euch weiß, wie viel so ein Schekel Bronze wiegt, ich habe mal nachgeschlagen, ungefähr 60 Kilogramm hat nur seine Rüstung gewogen. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Fitnessstudio warst und versucht hast, 60 Kilo zu stemmen. Das ist ein Gewicht und damit ist der einfach rumgelaufen. Das war für den gar kein Problem. Und sein Speer alleine hat auch nochmal ungefähr 7 Kilo gewogen. Also der Typ muss eine Maschine vor dem Herrn gewesen sein. Also wirklich hier, da hätte ich auch Angst gehabt. Und ich liebe das, wie die Bibel das so detailliert beschreibt. Und kennt ihr das vielleicht, wenn wir so Sorgen haben und Probleme in unserem Leben? Wir sind unheimlich gut darin, das ganz detailreich zu beschreiben. So. Ich weiß nicht, ich habe mich mal erwischt bei einem Gespräch mit einem guten Freund und ich habe ihm erzählt, was gerade alles nicht so gut läuft in meinem Leben und habe ihm das wirklich in den kleinsten Nuancen erzählt. Und man sagt so, ja, ganz so detailreich hätte ich es jetzt auch nicht gebraucht, um zu verstehen, was los ist. Aber ich glaube, wir sind so, dass wir anfangen, wenn wir unterwegs sind und es kommt dieser Berg vor uns, diese Herausforderung, dass wir auf einmal jedes Steinchen von diesem Berg erkennen können, wie groß und mächtig der anscheinend war. Wir haben manchmal solche Probleme in unserem Leben. So große Dinge, wo ganz viel reinpasst und wo wir dastehen und sagen, als ob ich jemals da durchkomme. es irgendwie überwinden könnte, als ob da eine Chance nur besteht. Ungefähr so ging es dem Volk Israel, als sie diesen Riesen plötzlich gegenüberstanden. Und es war damals üblich, dass man große Schlachten so im 1:1 ausgefochten hat. Also man hat viel Blutvergießen gespart, indem man gesagt hat, okay, der stärkste Krieger auf jeder Seite, ihr steht euch gegenüber und der, der gewinnt, dessen ganzes Heer gewinnt dann nachher. Und die anderen sind dann die Gefangenen und haben diese ewige Blamage, dass ihr einer Krieger nicht stark genug war. Und dann lesen wir, ein paar Verse weiter, in Vers 16, 40 Tage lang, am Morgen und am Abend, baute sich der Philister vor den Israeliten auf. Also, ihr müsst euch vorstellen, das war eine Inszenierung von diesem Goliath, der mit seinem Schildträger da voran, und dann kommt das, dieser Bär von Mann, und die Israeliten stehen da und haben die Hosen voll, und dann macht er was? Er höhnt Gott. Er sagt, was seid ihr nur für Luschen? Ihr könnt überhaupt nichts. Wenn ich anfange loszulegen, dann habt ihr verloren. Und leider funktioniert das ganz gut. 40 Tage lang stehen sie sich gegenüber und haben sich aber auch nicht gegenseitig angegriffen. Ihr müsst euch vorstellen, damals war das so, sie haben sich getroffen an einem Tal und beide Heere standen jeweils auf der anderen Seite dieses Tals und die Soldaten, die zuerst angegriffen haben, mussten erst einmal runter und dann wieder nach oben steigen. Das heißt, die erste Partei, die angegriffen hat, war immer im Rückstand. Das heißt, sie waren immer unterlegen, weil man von oben sehr viel besser attackieren kann, wie wenn man von unten nach oben kommt. Und sie stehen da und dann fängt die Bibel an, eine gefühlt nochmal so eine ganz andere Nebengeschichte aufzumachen. Ich wird erzählt, dass Isai, der Vater von David, und der unter anderem in der Zwischenzeit drei seiner Söhne bei den Soldaten im Heer hat, sagt, hey David, hier hast du ein Körbchen. Also ich stelle mir so ein bisschen vor wie bei Rotkäppchen. So, hier, geh doch mal zur Großmutter und bring dir ein bisschen was zu essen an die Front. Und David geht dahin, er ist ungefähr, man schätzt, er war damals so ungefähr 20 Jahre alt, ein kleiner Hirtenjunge, schon immer unterschätzt gefühlt. Und er geht dahin und er sieht das Heer der Israeliten, schlotternde Knie haben, wie sie das Gefühl haben, es gibt keine Möglichkeit, dass wir irgendeinen Stich gegen diesen Goliath machen können. Und was macht David? David reagiert völlig überzogen und sagt, was fällt euch ein, dass ihr solche Angsthasen seid? Hey, wir haben doch den Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, auf unserer Seite. Warum habt ihr solche Angst, dass ihr verlieren könntet? Und das ist eigentlich, ich möchte euch nur, ich habe gesagt, das Thema ist die Waffen eines Champions. Ich habe 5 Waffen ausgemacht, die ich bei David entdeckt habe in dieser Geschichte. Die erste Waffe ist Davids Sichtweise. David kommt in dieses, also ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, je länger du dich mit einem Problem beschäftigst, desto größer wird es für dich. Und ihr müsst euch vorstellen, 40 Tage lang, wenn du 40 Tage dabei bist, dir immer wieder das gleiche Szenario vorzustellen, dir denken, oh Gott, das wird so schlimm. Kriegen wir das hin? Das ist nicht machbar. Je mehr du darüber nachdenkst, desto größer wird es. Und dann kommt da dieser junge, naive, möchte ich mal sagen, David hinein, der dann sagt, ich habe noch gar nicht viel gehört von dem, ist mir aber auch egal, was er erzählt hat, wir machen das jetzt anders. Ich komme mit einem Gott auf meiner Seite, von dem ich weiß, dass er gut ist. Wir lesen weiter. In Vers 26 hat David dann gehört, es gibt eine Belohnung für dich, gegen den Goliath zu kämpfen. Was war die Belohnung? König Saul hat gesagt, die ganze Familie muss nie wieder Steuern zahlen und er kriegt die Tochter des Königs. Und David hat gehört, hey, es gibt eine Belohnung, wenn man dagegen den antritt. Und er geht dahin und sagt, ja, was ist denn eigentlich diese Belohnung? David fragt ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? David kommt mit einer komplett anderen Sichtweise in dieses Szenario. Er sagt, hey, wir kämpfen nicht für irgendwie wen, wir kämpfen für den Herrn der Herren. Wenn einer doch bewiesen hat, liebe Freunde von Israel, dass er uns durchträgt durch jede kleinste Kleinigkeit, dann ist es unser Gott. Und David lässt sich nicht einschüchtern, sondern er fragt nach dieser Belohnung. Und ich glaube, dass wenn wir vor Problemen stehen, vor Herausforderungen stehen, unsere Sichtweise der Game Changer, der Unterschied, der alles verändern kann. Nicht, dass das Problem, nur weil ich anders drüber denke, plötzlich kleiner wird, aber es hilft mir, dass es nicht mehr ganz so diese Macht hat. Hier, David sah, also die Soldaten haben einen Riesen gesehen, der mit seiner Rüstung und mit seinen Muskeln wahrscheinlich einfach da stand und sie eingeschüchtert hat. Und David sieht einfach einen Menschen, wo er sagt, wenn mein Gott zuschlägt, dann steht der nicht lange. Und David war sich auch sicher, wenn er gegen diesen Goliath kämpft, wird er nicht alleine kämpfen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, unser großes Problem, dass da ganz oft diese Stimme auf unserer Schulter sitzt, die sagt, ja, du bist alleine. Keiner kämpft mit den gleichen Sorgen, die du hast. Wir fangen an, das irgendwann zu glauben und uns zu isolieren, weil wir denken, wir können unsere Probleme mit niemandem teilen, weil keiner versteht mich. Wisst ihr, wenn wir ausweglose Situationen in unserem Leben haben, und die haben wir immer wieder mal, müssen wir versuchen, Gottes Perspektive einzunehmen. Manchmal schaffen wir das nicht allein, deswegen brauchen wir Church, deswegen brauchen wir Gemeinde, Kleingruppe, Menschen um uns herum, die anfangen uns zu tragen und uns zu helfen, wenn wir vielleicht gerade so einen Glaubensstruggle haben, so eine Herausforderung, wo wir sagen, ich würde gerne, aber ich kann gerade nicht mehr. In meiner Bachelor-Thesis habe ich einen Satz geschrieben, oder zitiert, der mich total bewegt. Da ging es um Menschen, die leiden und dass sie sagen, eigentlich, sie möchten Gott so gerne lieben, aber sie können vor lauter Tränen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen, die vor Herausforderungen stehen, an die Hand nehmen und sagen, ich bin für dich da. Ich gehe mit dir. Du bist nicht allein. Und du gehst mir auch nicht auf die Nerven, wenn du mir zum 100. Mal das gleiche Problem erzählst. Warum? Weil ich mich entschieden habe, mit dir zu gehen. Und wisst ihr, das Problem ist, wenn unsere Probleme wie diese Kiste so groß sind, dann haben wir ein Gegenstück, das da immer kleiner wird. Das Gegenstück ist in diesem Fall Gott. Wenn wir anfangen, die ganze Zeit zu schauen, wie groß das Problem in unserem Leben ist, dann wird Gott immer kleiner dabei. Deswegen, es gibt so einen tollen Satz, der heißt, sag Gott nicht, wie groß dein Problem ist. Sag deinem Problem, wo es dein Gott ist. Wenn wir anfangen, Gott zu sagen, hey Gott, hast du dieses Problem schon mal gesehen? Ich weiß gar nicht, wir kommen da bestimmt nicht rüber. Was passiert irgendwann? Verschluckt dem Gott. Jetzt glauben wir aber ja an einen Gott, hoffentlich, der Himmel und Erde geschaffen hat, der größer ist als alle unsere Sorgen. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir anfangen, unserem Problem zu erzählen, wer unser Gott ist? Dann wird unser Gott plötzlich größer. Unser Problem ist vielleicht immer noch so groß, wie es vorher war, aber im Gegensatz dazu wird mein Gott immer größer und plötzlich kann mein Gott mein Problem schlucken. Das ist die Perspektive Gottes. Die Perspektive Gottes ist, ich bin größer. Größer als alle Sorgen, größer als alles Leid, größer als aller Tod. Das ist die Perspektive, die unser Gott bringt. Und ich glaube, dass wir, und das ist bei Perspektive immer wichtig, dass wir anfangen, wieder klar zu sehen. Wenn wir uns auf dieses Problem fokussieren, dann ist es wie, wenn wir Scheuklappen tragen. Wir sehen nicht mehr klar. Wenn wir anfangen, auch mit Menschen um uns herum zu sagen, hey, ich habe da dieses Problem, aber wie können wir es vielleicht angehen? Hilf mir, dass ich wieder klar sehe. Dann verändert sich was. Und wisst ihr, das passiert ganz oft durch Gebet. Wenn wir anfangen zu beten und füreinander zu beten und sagen, hey Jesus, ich kann gerade nicht, und deswegen ist es so gut, wenn wir Menschen um uns herum haben, die mit und für uns beten in diesen Zeiten. Wenn wir anfangen, wieder mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Zweite Waffe. David kann mit Kritik umgehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es ist immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich mag Feedback, aber keine Kritik. Falls du dich fragst, was der Unterschied ist, für mich ist der Unterschied, das Feedback, dann merke ich, dass du mir wohlwollend bist und sagst, ich möchte dir helfen, dich zu verbessern. Kritik ist einfach, ich hau dir mal kurz verbal aufs Maul und zeig dir, was ich alles kacke an dir finde. Also so, dass wir das schon mal gehört haben, wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, ihr dürft immer feedbacken, das liebe ich, damit ich wachsen kann, aber wenn ihr einfach nur kommt und mir eins reinwirkt, dann kann ich auch manchmal so stur schalten und gerade das Gegenteil machen, einfach nur, weil ich mir denke, es ärgert dich jetzt. So wollen wir aber natürlich nicht sein, Amen, sondern wir wollen natürlich sein wie David und sagen, hey, wie können wir lernen, mit Kritik umzugehen? Wir lesen weiter in Vers 28. Doch als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Spannend, oder? Der älteste Bruder, wer von euch hat Geschwister, die vielleicht auch älter sind? Ich habe auch einen älteren Bruder. Ich könnte euch Geschichten erzählen, wie er mich in meiner Jugend immer schlecht gemacht hat, was Singen angeht, weil er da einfach ein bisschen auch Neid hatte, was wir in der Zwischenzeit zum Glück geklärt haben. In der Zwischenzeit ist er ein starker Supporter von mir. Auf jeden Fall sind ältere Brüder, haben manchmal diese Eigenschaft, dass sie sagen, ja, also ich weiß ja, wie du eigentlich drauf bist. Als ob. Ja, das ist, als ob du das schaffst. Hier, was tust du hier überhaupt? Er kommt erstmal und sagt, kleiner Hosenscheißer, was machst du hier? Du bist viel zu jung, um zu kämpfen. Du hast gar keine Erfahrung. So, das schwingt alles in diesem Satz mit. Was ist mit den paar Schafen? Und dann wird es noch lächerlich. Dann zieht er noch seine Aufgabe eigentlich in den Schmutz und sagt, was ist denn eigentlich mit den paar Schafe, die deinen Stolz, die du in der Steppe hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Spannend, oder? David ist, glaube ich, nicht wirklich gekommen, um den Kampf zu sehen. Sondern wenn wir den Text, was sein Bruder zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht weiß, war, dass sein Vater ihn hingeschickt hat. Also es war jetzt nicht so, dass David gesagt hat, hey, Vater, ich date voll gerne jetzt mal da an die Front, weil ich bin ein bisschen neugierig und sensationsgeil und will mal erleben, was da passiert. Nee, Isai hat ihn hingeschickt. Und dann kommt sein Bruder und sagt, du bist doch nur hier, weil du irgendwie jetzt einen netten Kampf irgendwie erleben. Und David fragt ihn zurück, ja, was habe ich dir eigentlich getan? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er hat nur gefragt, was kriegt denn der nochmal, der sich traut, gegen den anzutreten? Ihr müsst euch vorstellen, da waren ja wahrscheinlich 200, 300, 400, vielleicht noch mehr israelische Soldaten, die alle die Hosen voll hatten. Und dann kommt einer, der sagt, nö, lass mich mal machen. Wenn ich weiß, worum es geht, bin ich am Überlegen, ob es sich lohnt, in den Kampf zu ziehen. Er ging zu ein paar anderen Männern hinüber, fragte sie noch einmal das Gleiche und bekam wieder dieselbe Antwort. Dieselbe Antwort war Steuerfreiheit und die Tochter des Königs. Der Lohn für den, der es sich traut, den Riesen zu töten. Wie gehen wir um, wenn wir vor Kritik stehen? Menschen kommen und uns Vorhaltungen machen, die einfach gar nicht stimmen. Die unsere Intention hinterfragen, die auf eine ungute Art und Weise. Also ich finde, es gibt ein gutes Rückfragen, so hey, was war denn dein Gedanke da dahinter? Also in guter Kommunikation habe ich gelernt, interpretiere ich nicht das, was ich sehe, sondern ich versuche nachzufragen, hey, was wolltest du eigentlich da damit sagen oder bewegen oder bewirken? Das Problem ist immer da, wo ich was sehe und mit halben Informationen anfange zu interpretieren, weil das meistens am Ende falsch ist, was ich interpretiert habe. Deswegen ist es wichtig, bei den Personen nachzufragen, hey, was wolltest du eigentlich damit bei mir auslösen? Oder in dieser Gruppe, in der du das gemacht hast. Gehen wir mit solchen Momenten um und ich denke, jeder von uns hat sie vielleicht schon mal erlebt, wo Freunde, Geschwister, vielleicht die Eltern kommen und sagen, nie im Leben. Hey. Ich habe das Glück, dass ich Eltern habe, die mich tatsächlich immer supportet haben, als ich erzählt habe, dass ich Pastor werden möchte, waren sie sofort so, hey, ja, cool, finden wir super, wir unterstützen dich. Mein Bruder hingegen war zu dem Zeitpunkt so, Theologie, der brotlose Kunst, macht da irgendwas Gescheites wie BWL oder so, da verdienen wir wenigstens Geld am Ende des Tages. Und ich sage, ja, darum geht es mir aber halt nicht. So, ich will Menschen aus der Hölle retten und nicht möglichst viel Geld verdienen. Darum geht es mir nicht. Und es war krass, weil es hat schon was mit mir gemacht, das Hinterfragen dann auch. Und das Krasse bei David, was wir sehen, ist Verhöhnung und Kritik aus den eigenen Reihen. Also er hatte wahrscheinlich erwartet, dass die Philister kommen und ihn auslachen und sagen, wer bist du eigentlich, dass du meinst, hier antreten zu können. Und es kommt aus den eigenen Reihen. Und wir müssen uns vorstellen, das sind ganz viele wirklich ausgebildete Soldaten. Letzte Woche habe ich mit einem Kumpel geredet, der ist Polizist und der hat so eine Sonderausbildung für, keine Ahnung, so Spezialzugriff, also so eine Stufe gefühlt unter dem SEK. Und dann habe ich mit ihm so ein bisschen über seine Ausbildung geredet und er hat mir so erzählt, ja, wir haben schon krasse Szenarien, wo wir einfach trainiert werden, dass wir uns von Situationen nicht überwältigen lassen. So, und das ist ja, ich habe nie eine Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht, ich habe Glück gehabt, dass ich da nicht hin musste. Aber ich glaube, das ist das, was man dort auch lernt. So, wie gehe ich mit Stresssituationen um, mit Druck um, wenn der plötzlich da ist? Und anstatt, dass diese Soldaten ihn ermutigen und kommen und sagen, hey, David, wir haben zwar alle die Hosen voll, aber cool, wenn du denkst, du kannst das, viel Spaß, machen sie genau das Gegenteil. Und das, was ich sehr spannend finde, ist, dass David diese Worte aus den eigenen Reihen nicht an sein Herz lässt. David fängt nicht an, sich rechtfertigen und zu sagen, hey, aber guck mal, was ich alles schon kann oder schon geleistet habe, sondern er sagt einfach, er verlässt diesen Kreis und geht zur nächsten Gruppe und sagt, Entschuldigung, ich habe noch mal eine Frage, was kriege ich eigentlich, wenn ich gegen den kämpfe? Er verlässt die Situation und macht einen Unterschied. Er wird auch nicht bitter seinem Bruder gegenüber. Und er lässt sich auch nicht von dem abbringen, was er auf dem Herzen hat. Wisst ihr, das ist eine Frage, die wir uns auch gerne stellen dürfen. Wie oft fangen wir an, gegen unsere Geschwister zu kämpfen, auch gegen unsere Geschwister im Herrn? Wir uns wegen irgendeiner kleinen, völlig schwachsinnigen Unterschiedlichkeit oft so sehr auseinanderdividieren, dass das ganze Kirchen gespalten werden, dass Menschen vom Glauben abfallen, weil sie negative Erfahrungen in Gemeinde machen, weil sie sagen, ja, die sind ja schlimmer wie die in der Welt, wenn sie sich dann mal streiten. Und ich glaube, dass wir da ganz neu lernen dürfen, zu sagen, hey, das ist nicht unser Feind. Unser Feind ist nicht mein Bruder, meine Schwester, der gerade neben mir sitzt oder die, sondern der Feind ist immer noch der Feind. Und David hält sich genau das vor Augen. Er ist immer noch sich bewusst, mein Bruder ist vielleicht auch ein bisschen besorgt, weiß ich ja nicht. Er zeigt es vielleicht, wie er sagt, nicht so unbedingt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen nach seinem kleinen Bruder auch denkt, so hey, bin ich jetzt nicht so cool, wenn der Ex geht. Aber am Ende des Tages macht sich David bewusst, der Feind ist immer noch Goliath. Hat sich nicht geändert und wird sich auch nicht ändern, solange wie wir nicht anfangen, mit ihm oder ihn zu bekämpfen. Und das Krasse ist, es ist mir erst dieses Mal auch aufgefallen in der Vorbereitung von der Predigt, David war ja zu diesem Zeitpunkt schon der gesalbte König. War nicht erst nach der Goliath-Geschichte, sondern es war vor der Goliath-Geschichte, dass Samuel ihn schon zum König gesalbt hat. Das heißt, sein Bruder müsste eigentlich wissen, dass da ein ganz anderer Kaliber von Mensch gerade schon vor ihm steht. Eine ganz andere geistliche Autorität auch mit sich bringt, weil durch diese Salbung Gottes war seine Herrlichkeit auf ihm. Und das ist die dritte Waffe von David, seine Erfahrung. Geht weiter in Vers 32. David geht zum König Saul und sagt Folgendes. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend an ein Krieger. Das heißt, Goliath war schon richtig stark ausgebildet als Kämpfer, als Krieger. Und Saul macht jetzt auch nicht so, hey cool, dass du dich traust, sondern er geht erstmal und sagt ihm nochmal, guck mal, das Problem ist ein großes Problem. Und was macht er? David antwortet super cool, nämlich er sagt, aber David gab nicht nach. Ey, wie kühn sind wir, wenn Menschen uns sagen, unsere Idee ist dumm? Wie oft versuchen wir es trotzdem? Oder sagen wir nach dem ersten Versuch oft schon, ah okay gut, ja, wenn das alle sagen, dass es blöd ist, dann lass es. Und ich glaube, dass diese Kühnheit von David aus seinen Erfahrungen kommt. Es geht weiter. David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagt. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Okay. Ich weiß nicht, ob du schon mal einem Bären oder einem Löwen so in der freien Wildbahn gegenüberstand. Also, nee. Wäre jetzt eine Erfahrung, die müsste ich nicht machen, aber David hat sie anscheinend mehrfach gemacht. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Ey, wie krass ist dieser 20-jährige David, der kommt und sagt, Bär, kein Problem, smack ich nieder, zack, weg damit. Was? Ein Löwe, ja, den packe ich einfach an den Haaren und ziehe ihn weg von meinem Tier. Okay, ich stelle mir manchmal vor, was muss David für eine Maschine an Mensch gewesen sein? Wenn der einfach, also weiß nicht, alles in mir drin, ich bin noch nie in der freien Wildbahn einem Löwen gegenüberstanden, aber alles in mir drin sagt, beim bloßen Nachdenken, renn. Lauf. So schnell wie du kannst. Und wenn du jemanden dabei hast, dann tritt dem lieber noch gegen die Füße, dass er noch abgelenkt ist, damit du schneller wegkommst. So, das wäre das, was so tief in mir drin ist, wenn ich darüber nachdenke, einem Löwen oder einem Bären gegenüber zu stehen. So, das Letzte, was ich machen würde, wäre freiwillig, diesem Bären hinterher zu gehen und zu sagen, ich hau dich weg. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht, sagt er. Und so wird es auch mit diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. David kehrt das Problem um und sagt, wer ist größer? Mein Gott wird sich um diesen Philister kümmern, der es gewagt hat, ihn zu verhöhnen. Und aus seiner Erfahrung raus weiß er, ich muss nicht derjenige sein, der aus seiner Kraft es macht, sondern ich weiß, der lebendige Gott war schon mehrfach bei mir, wenn ich meine Lämmer gerettet habe, wenn ich irgendwelche Leute verfolgt habe. Und ey, so gut, oder? Wenn wir das nicht vergessen. Und ich glaube, dass diese Situation, die er erlebt hat mit den Bären und mit den Löwen, dass David dasteht und sagt, ich bin total entspannt. Natürlich ist da eine Herausforderung, es ist immer noch die Möglichkeit, dass ich verletzt werden könnte oder vielleicht auch sterben könnte. Aber er ist entspannter, weil er die Situation, das Gefühl in dieser Situation plötzlich kennt. Und ich glaube, das ist genau das, was bei uns auch passiert. Wir stehen immer wieder in solchen ausweglosen Situationen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das Wort, das es hier ist, nennt sich Resilienz. Wir erleben Dinge, und wenn wir sie wieder erleben, dann müssen sie schon ziemlich viel größer werden, damit sie uns wieder aus der Bahn werfen. Warum? Weil wir die Situation schon mal gekannt haben. Weil wir wissen, okay, ich habe vielleicht, wenn ich es dann auch aufgearbeitet habe und vielleicht mal nochmal durch die Situation durch bin, zu sagen, okay, das habe ich damals erlebt, so habe ich reagiert, das war eine gute Reaktion, das war vielleicht nicht so eine gute Reaktion. Und je öfter wir das erleben, werden wir feststellen, dass wir bei der nächsten Situation nicht mehr ganz so schnell ins Wanken kommen. Ich habe leider kein Bild dabei, aber ich liebe das Bild der Palme. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass Palmen, wenn sie gesund sind, nicht brechen können. Egal wie stark der Sturm ist, sie werden hinuntergedrückt bis auf den Boden. Was passiert ist, wenn sie sich aufrichten, wird der Stamm stärker. Nächsten Mal braucht es noch mehr Wind, damit sie überhaupt wieder zu Boden gedrückt werden können. Und je öfter die Palme das erlebt, desto stärker wird der Stamm. Und irgendwann ist der Stamm so dick, dass kein Sturm die Palme mehr umschmeißen kann. Ich glaube, das ist das, wenn wir Gott an unserer Seite haben. Wir werden trotzdem Dinge erleben, die sind nicht cool. Wir werden Dinge erleben, die werden uns aus der Bahn werfen. Aber wenn wir an unserem Gott dranbleiben und sagen, mein Gott ist größer als diese Situation, werden wir erleben, dass es einen Unterschied macht. Dass wir wieder aufstehen werden. Es gibt auf dieser Welt, was uns stören darf. Vierte Waffe von David. David widersteht einer falschen Rüstung. Lesen weiter ab Vers 37. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Wir sehen es hier. David war sich absolut sicher und er hat damals keine Rüstungen und nichts angehabt auf dem Feld, sondern nur seinen Stab dabei gehabt und seinen Schleuder. Er sagt, Gott hat mich gerettet und er wird mich wieder retten. Schließlich war Saul einverstanden. Also die Geschichte, deswegen liebe ich ja übrigens Zeugnisse, wenn wir uns erzählen, wo Gott in unserem Leben eingegriffen hat, weil es weckt Glauben in uns. Uns, weil wir es wieder erzählen und den anderen, weil sie vielleicht hinhören und sagen, wow, wenn Gott es bei dir gemacht hat, dann glaube ich, dass es bei mir auch machen kann. Saul sagt, gut, so gehe. Der Herr ist mit dir. Er gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte, damit zu gehen. Denn er hatte so etwas vorher noch nie getragen. Müsst euch vorstellen, diese Rüstungen damals, die waren jetzt nicht so Einheitsrüstungen, wo irgendwie bei jedem gepasst haben, sie wurden angepasst auf die Person, die das getragen hat, vor allem die Königsrüstung. Und jetzt kommt dieser Saul und der meint es total gut und sagt, hey, hier, damit du ein bisschen Schutz hast, nimm meinen Brustpanzer, nimm mein Schwert Und David ist völlig überfordert damit. Warum? Er hat noch nie mit diesen Werkzeugen gearbeitet. Geht weiter. Er sagt, ich kann darin nicht gehen. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet mit nur mit seinem Schettenstab und seiner Schleuder. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Es gibt Menschen in unserem Leben, die geben uns gute Ratschläge aus ihrer Perspektive, was sie erlebt haben und wie sie in der Situation vielleicht auch reagiert oder agiert haben. Und es ist so total wichtig, dass wir uns das anhören, aber es ist noch viel wichtiger, dass wir danach prüfen, ob uns das weil oft fangen wir an, dann zu handeln, wie man uns das vorgeschlagen hat und es bringt uns gar nichts, weil wir in einer doch ein bisschen anderen Situation drin sind. Und ich glaube auch so in der Seelsorge habe ich das festgestellt, ich bin so ein Mensch, der ganz gerne, wenn du kommst mit einem Problem, der dir dann helfen möchte, dir irgendeinen Ratschlag geben möchte, sagt, hey, probier mal das, mach mal das. Ich habe lernen dürfen in den letzten Jahren, wie wichtig es ist, weniger zu reden und mehr zuzuhören. Mal hinzuhören und zu sagen, hey, was war der Punkt? Wie kann ich dir helfen? Nicht mit, ich habe da schon eine Idee und einen fertigen Plan, let's do it. Sondern eher zu sagen, hey, wie kann ich dich unterstützen? Und dann vielleicht auch die eine oder andere Idee auch nochmal zu hinterfragen, sagen, ah, macht das wirklich Sinn? Und das Krasse ist, David macht genau das. Er erinnert sich, wie habe ich gegen meine Löwen und Bären gekämpft? Indem ich angefangen habe, das zu nutzen, was ich eh schon habe. Hirtenstab? Erinnert ihr euch noch an die Beschreibung von Goliaths Rüstung und seinem Speer? War schon ein ganz schönes Ding, ne? Wisst ihr, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie denn diese Schleuder ausgesehen hat, die David damals benutzt hat. Und wisst ihr, Schleuder, es gab in dem Heer der Israeliten gab es eine Spezialeinheit, könnte man sagen, die ausgebildet war, unheimlich gute Schleuderer zu sein. Das ist wirklich der Begriff, Schleuderer. Und das Krasse ist, ihr seht hier diese Schlaufe, die hat man sich über den Zeigefinger gemacht, hat man einen Stein reingelegt, dann die andere Schnur in der Hand gehalten und hat angefangen zu schwingen und irgendwann diese Schnur losgelassen und dann flog der Stein. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Stein hat zum Teil, je nachdem wie gut du warst und wie stark du warst, zwischen 200 und 300 km/h aufgenommen und eingeschlagen. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, also wenn ich jetzt so eine Schleuder in die Hand nehmen würde und anfangen würde zu schleudern, ich würde wahrscheinlich nicht treffen, was ich treffen will. David hat geübt. Schleuderer wurden trainiert, auf Ziele zu schießen. Und ich glaube, in all den Stunden, die David auf seinen Feldern und Wiesen verbracht hat und auf seine Schäfchen aufgepasst hat, war dem bestimmt auch irgendwann mal langweilig. Also, die hatten ja damals noch kein Smartphone, wo sie sich irgendwie durch Instagram hätten daddeln können oder so, sondern der stand da und hat sich überlegt, was mache ich? Und dann hat er sich vielleicht irgendwelche Gegenstände genommen und angefangen zu üben, diese Dinger zu treffen. Ich glaube, das dürfen wir auch machen. Mit den Waffen, die Gott uns so anvertraut, mit unseren Gaben, die Gott uns anvertraut, müssen wir nicht nur anfangen zu sagen, ja, ich habe die, sondern anfangen, sie zu trainieren, einzusetzen. Merken, okay, wenn ich sie so einsetze, ist es gar nicht so hilfreich, wie wenn ich sie vielleicht anders einsetze und in einer anderen Situation das anders mache. Wisst ihr, das bringt mich zu der fünften Waffe, die David hatte. Nämlich David wusste, David kämpft im Namen des Herrn. Wir waren in diesem Punkt, wo David mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder in der Hand und 5 Steinchen losläuft und diesen Hügel hinabgeht und Goliath kommt auch den Hügel hinab und Goliath fängt an zu schreien und zu sagen, hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Bin ich etwa nur ein Hund für dich? Weil du kommst ja nur mit einem Stöckchen, willst jetzt, dass ich apportiere oder was? Und ich bin hier der große Goliath, der hier mit seinem Speer und allem Möglichen kommt. Und dann geht's los und David sagt Folgendes zurück. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, dass du verhöhnt hast. David macht sich ganz klar, wessen Auftrag er ist. komme mit meinem Stab und mit meiner Schleuder, sondern ich komme des Herrn. Und wie geht's weiter? Er sagt, heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Also Goliath hat in den Versen davor noch kurz erwähnt, dass er ihm den Kopf abhauen wird. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Wow. Wisst, normalerweise hat man die anderen einfach nur als Kriegsgefangene eingesagt und David sagt, nee, die wollen wir gar nicht. Die hauen wir alle weg. Die haben alle meinen Gott verhöhnt. Die haben das weg mit denen. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Hey, David weiß, wer den Kampf eigentlich kämpft. Er weiß, dass er ein Werkzeug in der Hand ist. Wenn wir das lernen und wenn wir das verstehen, dass wir Werkzeuge in der Hand des lebendigen Gottes sind, dann kann so viel durch uns passieren. Nicht, weil wir das Besondere sind, sondern weil Gott uns zu etwas Besonderem macht. In dem Moment, wo Gott uns gebrauchen darf, wo wir hinstellen und sagen, Gott, gebrauch du mich, da wird ein Unterschied in unserem Umfeld passieren. Er weiß, dass Gott ihn gebraucht, weil er ihn schon lange auf diese Situation vorbereitet hat. In all diesen Zeiten, wo er da allein auf seinem Feld saß, hat Gott ihn schon vorbereitet. Jeder Löwe, jeder Bär war eine Vorbereitung auf das, was Gott mit ihm vorhatte in diesem einen Moment. Mit der Schleuder zu treffen, benötigt Übung, habe ich gesagt, und ein bewegliches Ziel zu treffen, noch viel mehr. Aber mit Gott an unserer Seite reicht ein einziger Stein aus, um zu gewinnen. Und wisst ihr, was spannend ist? Die Art und Weise, wie Goliath und David sprechen. Goliath kommt immer noch in der Überzeugung, wer er ist, was er kann und was für ein krasser Krieger ist. Und David kommt und sagt, ich komme im Namen des Herrn. David hat sich darauf verlassen, auf Gottes Zusage, dass er ihn retten wird, so sehr, wie sich Goliath auf seinen Speer verlassen hat. Wisst ihr, ich finde es spannend, dass David, oder dass die Bibel erwähnt, dass David sich 5 Steine genommen hat. Und es gibt ganz viele theologische Ansätze, wofür diese 5 Steine stehen. Das würde den Rahmen sprengen, deswegen habe ich mir gedacht, ich verknüpfe diese 5 Steine mit den 5 Waffen, die ich euch gerade vorgestellt habe. Jeder dieser Steine kann für eine dieser Waffen stehen. Du kannst einen dieser Steine nehmen und sagen, ich bringe Zeit mit meinem Gott und meine Perspektive. Dass das Problem kleiner und mein Gott wieder größer wird. Ein anderer Stein kann sein, dass du sagst, ich nehme diese Kritiken, die ich bekomme, und nutze sie nicht als Gegen, sondern als Rückenwind. Lass mich von denen antreiben. In dieser Zeit, die ich mit Gott verbringe, werde ich hoffentlich irgendwann verstehen, wie Gott mich sieht und was Gott über mich denkt. Und wenn ich weiß, was Gott über mich denkt, dann ist es egal, was jeder andere denkt. Ein bisschen so ein Floskelsatz, ich weiß, aber er ist so schick. Weiß, wie Gott über mich denkt, dann muss es mich nicht mehr interessieren, wie der andere über mich denkt. Der dritte Stein kann sein, die Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Die Bibel sagt, dass es nichts gibt, was wir durchleiden müssen, was nicht am Ende zu unserem Besten dienen soll. Römer 8, Vers 28. Jede Situation, so herausfordernd sie sein kann, sein wird, stärker zu machen, uns vielleicht vorzubereiten, anderen Menschen zu dienen mit unserer Erfahrung, die wir gemacht haben. Vierter Stein. Du musst nicht mit anderen Waffen kämpfen, wie denen, die Gott dir schon gibt. Wisst ihr, ich bin ganz oft schon, habe ich Gespräche geführt mit Menschen, die in die Gemeinde kommen und sagen, oh, ich kann ja Gott gar nicht dienen, weil ich bin ja kein Musiker. Musiker, die sind ja immer Stars auf der Bühne. Aber du kannst irgendwas anderes. Vergleich dich nicht mit jemand anderem, mit einer Gabe, die du nicht hast. Gott hat dir ein Talent oder mehrere Talente gegeben, die nur du hast, die auch nur du an dem Ort gebrauchen sollst, wo Gott dich hingepflanzt hat. So wichtig. Überprüf das, was Gott in dich hineingelegt hat und fang an, mit dem zu arbeiten und fang nicht an zu fragen, ja, aber Gott, ich hätte doch so gern diese Gabe. Wie cooler wie das andere. Wenn du jemand bist, der gut zuhören kann, dann sei jemand. Wenn du jemand bist, der gut Kaffee kochen kann oder Kuchen backt, dann sei jemand, der Kaffee kocht und Kuchen backt und Menschen zu Hause anbietet. Du singen und spielen kannst, dann sei jemand, der singt und spielt. Nimm das, was Gott in dich hineingelegt hat und nutze es zu seiner Ehre. Der fünfte Stein, lerne, mit wem du kämpfst. Wisst ihr, ich weiß nicht genau, welchen Stein du gerade brauchst von diesen fünf. Aber David hat fünf Steine vorbereitet. Bin mir nicht sicher, ob David sich bewusst war, dass der erste Stein, den er abfeuert, auch genau der Stein des Sieges sein wird. Und manchmal reicht dieser eine Stein, um zu siegen. Manchmal brauchen wir vielleicht auch zwei, drei Steinchen mehr. Und das ist okay. Aber deswegen ist wichtig, dass wir alle Steine, die ganze Munition vorbereiten, gucken, welche davon Gott brauchen wird. Weil ein Stein kann genügen, um den Durchbruch zu erzielen. Der Text hört damit auf, dass es heißt, dass dieser Stein die Stirn von Goliath durchschlägt. Ein krasser Durchbruch, aber genau das möchte Gott machen. Gott möchte deine Herausforderung nehmen, dir den Durchbruch geben. Ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen. Ich möchte beten für uns. Dann wollen wir nochmal einen Song zusammen singen auch. Und Jesus, ich danke dir, dass du größer bist als all meine Probleme. Ich danke dir, dass deine Gegenwart meine Probleme immer wieder schlucken wird. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der gerade diese überlegt, hey, was sind meine fünf Kieselsteine? Und wie viel von diesen fünf Kieselsteinen habe ich vielleicht gerade schon in meiner Tasche? Jesus, ich danke dir, dass dein Geist jetzt kommt und spricht und unsere Herzen anrührt und uns zeigt, wo wir uns nochmal neu vorbereiten dürfen, wieder neu vorbereiten dürfen, wo wir erlebt haben und erleben dürfen, dass du den Unterschied machen möchtest. Danke, dass du derjenige, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass wenn wir mit dir sind, dass du derjenige bist, der den Sieg für uns schon lange errungen hat. Und ich habe keine Ahnung, ob du mit diesem Jesus unterwegs bist oder nicht. Oder ob du vielleicht gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, eigentlich habe ich irgendwie wie aufgegeben, weil da ist so ein Problem, das wirkt so übermäßig groß. Jesus, ich möchte beten, Jesus. Ich möchte für dich beten, falls du diese Person gerade bist, die sagt, hey, ich würde so gerne wieder neu durchstarten, dass wir eine neue Leidenschaft bekommen, dass wir dieses Vertrauen neu bekommen, dass Gott der Gott ist, der den Sieg erringt. Und ich lade dich ein, wir haben alle die Augen geschlossen. Wenn du das gerade sein solltest, leg gerne deine Hand auf dein Herz und sag, hey Gott, hier bin ich. Und Jesus, ich bete wirklich, dass wir diese Durchbrüche erwarten dürfen. Dass wir uns vorbereiten dürfen auf das, was du schon lange getan hast, Jesus. Danke, dass du mein Freund bist und danke, dass du derjenige bist, der den Sieg errungen hat. Wir wollen uns immer wieder daran erinnern. Erinner du mich jeden Tag neu daran, wenn ich in herausfordernden Situationen bin, dass du den Unterschied schon lange gemacht hast. Und Heiliger Geist, danke, dass dein Wirken kommt, dass dein Durchbruch bereits da ist. Wir wollen ihn erwarten und wir wollen ihn ehren, jetzt schon in diesem Vorfeld, Jesus. Du bist der Gott, der den Unterschied macht. Du bist der Gott, der Wunder tut. Und ich danke dir, Jesus, dass wir mit dieser Erwartung auch in diesen Song jetzt hineingehen dürfen. Du, der Gott, der Wunder. Amen.